Betet und ihr sollt es nicht vergeblich tun, suchet und ihr werdet finden. Wir haben es gerade eben im Lied gehört, welche Verheißung auf dem Gebet liegt. Ich bete mit uns. So bitten wir dich, Gott, dass du auch dein Wort immer wieder an uns segnest, dass sich dein Wort entfaltet in unserem Leben, dass wir vertrauende, glaubende, betende, hoffende und liebende Menschen durch deinen Heiligen Geist sind. Amen. Betet. Wir achten heute einmal ganz besonders auf einen Mann des Gebetes. Vielleicht ist er manchen von denen, die so die tägliche Bibellese haben, in den letzten Wochen öfter mal begegnet. Es geht um Daniel. Das Buch Daniel war jetzt einige Zeit in der täglichen Bibellese mit dran. Es ist ein wirklich spannendes Buch. Also wer es nicht so kennt, gerade auch so die ersten 6 Kapitel, in denen von der Geschichte von Daniel erzählt wird, schauen Sie sich es einmal an in Ihrer Bibel. Ich werde jetzt in der Predigt nur einige Punkte herausgreifen und da etwas zusammenfassen. Es geht um das Jahr 605 vor Christus. Damit fängt es an. Es war damals ein sehr mächtiger, auch ein recht brutaler, großer Herrscher aus Babylonien, dem heutigen Irak, aus der Stadt Babel. Er war mit seinem riesigen Heer unterwegs, ist gegen die Supermacht Ägypten gezogen und hat den Pharao Necho im Jahr 605 geschlagen. Und auf diesem Kriegszug nach Ägypten hat er auch Israel belagert, hat die Stadt Jerusalem belagert, hat auch Geräte aus dem Tempel mitgenommen und hat Menschen mitgenommen als Gefangene. Und er hatte da so eine besondere Taktik, die öfter solche Mächtigen, solche Diktatoren haben. Ihm ging es auch ganz besonders um die Jugend. Und er hat seinem oberen Befehlshaber gesagt, such dir hier im Volk Israel aus diesen jungen Leuten, such dir einige aus, die nehmen wir mit. Und das sollen nicht irgendwelche jungen Leute sein, die sollen aus einem guten Haus kommen, also mit einer Bildung schon im Hintergrund. Die sollen gesund sein, die sollen stark sein, das sollen erfolgreiche Leute werden. Und es ging ihm vor allem nur um die Jungs. Die Mädchen waren da gar nicht gefragt. Er wollte starke Männer für sein Reich gewinnen. Daniel gehörte dazu. Er musste raus aus seiner Familie. Man muss sich das einmal vorstellen, wenn ich hier von Jugendlichen spreche, in der Bibel, das Wort, das dafür steht, das bedeutet so ungefähr zwischen 12 und 15 Jahren. Also unsere Konfirmanden in dem Alter. Mitgenommen werden, weg von zu Hause, Schluss, aus, Tür zu, ab in ein völlig fremdes Land. Und nicht wissen, was da überhaupt kommt und was daran alles passiert. So ging es dem Daniel. Da war er rausgerissen aus seinem Familienverband, rausgerissen aus seinem Zuhause, aus seiner Heimat. Glücklicherweise hat er, als er dahin gebracht wurde, als Gefangener nach Babylonien, Freunde gefunden. Freunde, denen es genauso ging. Freunde, die auch aus Jerusalem oder um Jerusalem herum kamen. Und diese 4 Jungen, ich sage mal diese 4 Jungs, das waren 4, die gesagt haben, wir wollen an Gott festhalten. Auch jetzt bei dem, was da alles passiert. Wenn das Jugendliche sagen, in so einem Alter ist das was ganz Besonderes. Die haben anscheinend zusammen Daniel und dann auch seine Freunde zu Hause schon viel von Gott erfahren. Den haben die Eltern viel mitgegeben, vielleicht auch die Großeltern. Und dann haben sie gesagt, als sie da weggebracht wurden, und wir halten an unserem Glauben an Gott fest, egal was kommt. Und wir beten miteinander. Und die haben miteinander gebetet. Was hat dieser Herrscher Nebukadnezar mit diesen Jugendlichen gemacht? Er hat sie in eine Eliteschule gesteckt. Mich hat das übrigens sehr erinnert, so ein bisschen an das Dritte Reich. Ich hatte öfter in der 9. Klasse in der Schule so ein Bild angeschaut. Da sieht man Schüler aus dem Kloster Maulbronn im Schwäbischen. Das war damals die Eliteschule. Hitler hat diese Schule besucht und die sollten alle auf Linie gebracht werden in dieser Schule, in diesem Gymnasium. Alle auf Linie. Und es sollten später die besten Wissenschaftler und die erfolgreichsten rauskommen aus dieser Schule, damit sie staatskonform das Regime unterstützen. Genauso hat es Nebukadnezar auch gemacht. Diesen Daniel, seine drei Freunde hineingesteckt in so eine Eliteschule, vermutlich noch mit anderen jungen Leuten zusammen. Und dann gab es Staatsunterricht. Da wurden sie in allem unterrichtet, was eben damals im Babylonischen Reich gelehrt wurde, an Geschichte, an Literatur, an Mathematik, an Astrologie und Aberglauben, an Religion, alles, was so da war. Darin sollten sie geschult werden. Daniel und seine drei Freunde waren sich darin einig. Wir stehen im Glauben an Gott zusammen. Ich habe schon gesagt, das ist so etwas Wunderbares, wenn das junge Menschen mit Überzeugung so sagen können. Da geht es ja auch, sie waren ja jetzt allein auf sich gestellt, um das eigene Ja zu Gott. Wir hatten manchmal Gespräche bei unseren Konfirmandenfreizeiten in Haselbach, die gehen in eine ähnliche Richtung. Ich erinnere mich an so ein Gespräch auch mit einem Jungen, dem ich gesagt habe, ja, ich weiß, du kommst aus einem christlichen Elternhaus. Ich kenne deine Eltern. Du hast viel mitbekommen. Du hast beten gelernt. Du hast die Geschichte aus der Bibel kennengelernt. Du warst in der Jungschar dabei. Du weißt, was Gemeinde ist. Aber weißt du, jetzt kommt es darauf an, nicht, dass deine Eltern glauben, sondern dass du dein eigenes Ja zu Gott sagst. Das ist jetzt wichtig für dich, dass es dein Ja zu Gott wird. Und so ähnlich ging es dem Daniel und seinen drei Freunden auch. Jetzt war nicht mehr der Glaube der Eltern gefragt, sondern dass sie selbst im Glauben, im Beten treu geblieben sind und ihr Ja mit Gott weitergegangen sind. Und das haben sie auch getan, diese vier. Wer die Jugend hat, hat die Zukunft. So hat sich das auch der Nebukadnezar gedacht mit seiner Eliteschule für junge Leute. Das Erste, was er mit diesen vier Jungs aus Jerusalem und Umgebung gemacht hat, er hat ihnen neue Namen verpasst. Erst einmal die Identität wegnehmen. Das passiert so oft, wenn irgendwo Ideologien in einem Staat herrschen. Das soll den Menschen die eigene Persönlichkeit, die eigene Identität möglichst genommen werden und alles soll so gehen, dass es dem Glauben entspricht, den der Staat hat. So hat es Nebukadnezar auch gemacht. Daniel, du kriegst einen neuen Namen, dein neuer Name heißt Belshazzar. Daniel, dieser Name, ist ein Gottesbekenntnis. Daniel heißt auf Deutsch, Gott ist mein Richter. Ich richte mich nach Gott. Er ist Herr in meinem Leben. Und so ein Name am babylonischen Hof war nicht gewollt. Wie auch übrigens im Dritten Reich keine jüdischen Namen bei Kindern gewollt waren, Sarah oder ähnliche Namen. Das wäre damals undenkbar gewesen, wenn Eltern ihren Kindern das gegeben hätten. Daniel, du sollst Belshazzar heißen. Bel ist der Staatsgott, der angebetet wurde in Babylonien. Also du sollst dich ausrichten auch nach unseren Regeln, unseren Religionen. Aber eins kann ich gleich sagen, es geht um das Thema Gebet. Wir lernen von Daniel, einem treuen Beter, wer betet, vergisst Gott nicht. Obwohl Daniel in so ein Umfeld gekommen ist, ich sage einmal in so ein gottloses Umfeld, was seinen Glauben betrifft, das ging alles gegen seinen Glauben, obwohl er da mittendrin stark und da mittendrin erzogen wurde, er hat Gott nicht vergessen, weil er ein treu betender Mensch geblieben ist. Wir hören von Daniel auch noch, als er über 80 Jahre alt war, im Buch Daniel, und er ist immer noch Beter. Betet für sein Volk, betet für sich, betet für andere. Und wer betet, der lernt auch unterscheiden und passt sich nicht allem an. Das hat Daniel und seine Freunde, die haben das zusammen gelernt. Wir müssen manches schlucken hier, in diesem fremden Land und in diesem ganz fremden System. Wir müssen manches schlucken, was uns nicht schmeckt, aber ohne, dass wir uns deswegen von Gott trennen. Ohne, dass wir uns von Gott trennen. Wer betet, lernt auch unterscheiden und behält ein waches Gewissen. Da wird zum Beispiel erzählt in Daniel 1, dann sollten diese vier Freunde am Hof des Königs Fleisch essen, das vorher fremden Göttern geopfert worden ist. Und sie wussten, das widerstrebt uns. Und dann haben sie einen Weg gefunden, dass sie gesagt haben, wir verzichten auf Fleisch, wir ernähren uns von Gemüse und Wasser. Und sie sind gesund geblieben, es ging ihnen gut. Es war jetzt nicht die Diskussion, Vegetarier oder Fleischesser, sondern es ging ihnen darum, wir wollen jetzt auch, wenn da Fleisch gegessen wird, das vorher anderen Gottheiten geweiht wurde. Wir wollen da nicht dabei sein. Und sie haben einen Weg gefunden, Gott sei Dank. Es war ihnen wichtig. Wer betet, behält ein waches Gewissen, macht nicht alles mit. Auch als dann später Daniel 3 wird das erzählt, der König Nebukadnezar ein Riesenstandbild aufstellen lässt. Wir kennen das ja auch aus manchen Diktaturen, dass da große Statuen irgendwo hingestellt werden. Und die Leute wissen, das ist die Ideologie, vor der wir uns zu beugen haben. Nebukadnezar hat ein Standbild aufstellen lassen, hat gesagt, jeder muss vor diesem Standbild niederfallen und beten. Das ist unser Staatsgott. Und die Freunde von Daniel und Daniel auch, wobei von ihm in diesem Kapitel nicht erzählt wird, haben sich nicht gebeugt vor diesem Staatsgott. Daniel 3. Es wurde ihnen Strafen angedroht, sie wurden auch bestraft, aber sie haben gesagt, wenn Gott will, kann er uns erretten, auch aus der schlimmsten Strafe heraus. Und wenn er es nicht tun will, unser Gott, wollen wir dennoch keinen anderen Gott anbeten. So haben sie das dem König gesagt. Und Gott hat sie bewahrt. Einer hat es einmal so ausgedrückt, wer vor Gott gekniet hat, der kann aufrecht vor Menschen stehen. Wer vor Gott gekniet hat, kann aufrecht vor Menschen stehen. Der hat einen Standpunkt, der hat eine Standfestigkeit. Da führt Gebet hin. Der hat ein Gewissen. Wer sich vor Gott, dem Herrn der Welt, gebeugt hat, braucht vor den Herren dieser Welt den Buckel nicht mehr krumm machen. Christen haben das ja zu verschiedenen Zeiten ganz ähnlich erlebt, egal ob es im Kommunismus war oder im Sozialismus oder dann auch in der Nazi-Diktatur im Dritten Reich. Der bekennende Christ Reinhold Schneider im Dritten Reich hat dann das Gedicht geschrieben, allein den Betern kann es noch gelingen. Er kam ja durch, Reinhold Schneider, durch dieses Dritte Reich, obwohl er auch verfolgt wurde als Schriftsteller mit Worten, die sich klar gegen den Staat gerichtet hatten. Wer betet, behält ein waches Gewissen und erhält seine Standfestigkeit. Wie es das bei uns heute ist, habe ich viel von anderen Systemen gesprochen. Neulich lief ein Tatortfilm, ich glaube, es war sogar letzter Sonntag im Fernsehen. Es ging um Polyamorie. Also da lebten, wurde gezeigt in diesem Tatortfilm, da leben Menschen an einem Waldrand in so einer Art Kommune, sage ich mal, einer Gemeinschaft. Und da wird Polyamor gelebt. Das heißt, man hat sexuelle Beziehungen mit jedem, mit dem man will und kreuz und quer und rauf und runter. Frau mit Frau, Männer mit Männer, alles, alles. Polyamor heißt, alles ist da gut. Alles ist gut. Und dann sagt bei diesem Tatortfilm eine, die zu dieser polyamoren Gemeinschaft gehört, Monogamie, also die Ehe, die Verbindung zwischen Mann und Frau ist unnatürlich, zwischen einem Mann und einer Frau ist unnatürlich, das ist nur eine Erfindung der Kirche. Wenigstens ehrlich war dieser Tatortfilm, weil er dann auch gezeigt hat, welche tiefen Konflikte da hineingespielt haben bei diesem polyamoren Leben, Konflikte an Eifersucht bis hin zu Gewalt und Mord. Wer betet, behält ein waches Gewissen, auch in unserer Gesellschaft heute. Und er wird sich nicht, auch nicht vom Fernsehen, auch nicht von den ganzen Bildern, die wir sehen, Verhaltensweisen vorschreiben lassen, wo er weiß, dass das geht gegen das, was Gott mir aufs Gewissen gelegt hat und was gut ist für mich, auch im Bereich Sexualität. Ich habe einmal einen Mann kennengelernt in der Gemeinde, früher LKW-Fahrer gewesen, der erzählt hat, und wir waren öfter auf dem LKW-Parkplatz, meine Kumpels und ich, meine Kollegen und ich, und dann hieß es, jetzt gehen wir zu den Prostituierten. Und ich habe gebetet, ich war ein betender Mensch, schon immer hat er mir erzählt, und für mich war klar, nein. Da muss man manchmal auch als Einzelner anderen gegenüber sagen können, nein. Für mich hat Sexualität seinen Ort und seine Erfüllung in einer treuen Beziehung, in einer treuen Beziehung. Und die Bibel sagt, zwischen Mann und Frau, in einer treuen Beziehung zwischen Mann und Frau, da hat Sexualität ihren guten Ort. Daniel war sehr begabt, das wird erzählt im Buch Daniel, also wirklich hochbegabt in vielen Dingen. Er hat sehr viel verstanden, aufgenommen, kannte sich sehr gut aus in Rechtsfragen, in Organisationen, in Wirtschaftsfragen. Er hat letztlich hohe Staatsämter bekommen im babylonischen Reich, als er älter geworden ist. Trotz dieser einflussreichen Ämter ist er nicht überheblich geworden. Und man merkt im Buch Daniel, wer betet, der wird zur Dankbarkeit hingeführt. Den machen Erfolge nicht überheblich. Der rümpft nicht die Nase über andere, die weiter unten sind. Der bleibt dankbar. Gebet führt zur Dankbarkeit. Und da wird in Daniel Kapitel 2 erzählt, wie dieser König Nebukadnezar einmal einen schlimmen Traum hatte. Träume waren im babylonischen Reich etwas sehr Wichtiges. Die Babyloner haben gedacht, durch die Träume reden die Götter zu uns. Und er hatte einen schlimmen Traum. Und dann sagt dieser König Nebukadnezar, es sollen alle Gelehrten in meinem Reich herkommen und mir diesen Traum deuten. Und dann macht dieser König Nebukadnezar noch etwas ganz Doofes, muss man einfach sagen. Er sagt zu diesen Gelehrten, ihr sollt mir nicht nur meinen Traum deuten, sondern ich erzähle ihn euch gar nicht, meinen Traum. Ihr müsst selber erzählen, was ich geträumt habe. Da sagen die, das kann doch keiner. Dir kann doch keiner erzählen, was du geträumt hast, wenn du uns das nicht selbst erzählst und schon gar nicht den Traum deuten. Als Daniel davon hört, so heißt es im Buch Daniel, als er davon hört, betet er mit seinen Freunden zusammen und er bittet Gott, schenk mir Aufschluss über das, was diesen König bewegt, was ihn bewegt hat im Traum, was ihm da zutiefst Angst gemacht hat und was vor seinem Inneren stand. Es gibt auch bei uns in den Gemeinden, Selbitz macht es auch ganz besonders, etwas, das nennt sich Gebetsseelsorge. Da beten Menschen für andere, von denen sie wissen, die tragen bestimmte Lasten in ihrem Leben. Und im Gebet für diese anderen wird oft deutlich, was jetzt so ein wichtiger Zuspruch für diesen anderen sein kann. Ein wichtiges Wort, wo so dieser Knoten hängen kann, an dem er gerade sitzt und wie vielleicht auch dieser Knoten ein Stück aufgehen kann. Das nennt sich Gebetsseelsorge. Betend für einen anderen Menschen einstehen mit der Bitte darum, Gott, öffne uns die Augen, was jetzt für diesen anderen wichtig ist und hilfreich ist. Und dann lass es uns ihm auch sagen. Daniel ging es ähnlich. Er hat erfahren im Gebet, erst ein bisschen später, in der Nacht noch einmal, hat er selbst einen Traum gehabt. Er hat erfahren, was diesem König Nebukadnezar auf der Seele gebrannt hat und konnte ihm seinen Traum sagen und deuten. Im Gebet geht uns vieles auf. Und jetzt noch ein letztes dazu. In Daniel 6 wird erzählt, dass Daniel ein ganz treuer Beter war, sein Leben durch. Und treu, das heißt bei ihm, so heißt es in Daniel 6, dreimal am Tag fiel David auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott. Dreimal am Tag. Unser Gebet, unser Gebetsleben braucht auch seine Festigkeit und es tut unendlich gut, wenn man da eine Regelmäßigkeit hat. Und nur so ab und zu mal die Hände vor dem Essen falten oder ab und zu mal vor dem Schlafen ein Gebet sprechen oder ab und zu eben im Gottesdienst mitbeten, das durchzieht nicht unseren Alltag mit Gott. Daniel hat gesagt, egal welcher Tag, ich halte an meinen Gebetszeiten fest. Dreimal am Tag bete ich. Und so wie alle Israeliten hat er laut gebetet. Der Herr, unser Gott, ist einer. Hat laut gebetet. Andere haben das mitbekommen. In dem kleinen Land in Südamerika, Suriname, wird erzählt, haben Christen, die in einem Dorf zusammenleben, sich einen Gebetsplatz ausgesucht, wo sie sich jeden Morgen treffen, weil die kleinen Hütten sind einfach nicht ausreichend zum gemeinsamen Gebet. Und dann sind sie immer in den Wald gegangen. Und jeder, der von seiner Hütte in den Wald zum Gebet gegangen ist, hat im Laufe der Zeit zu einem Pfad getrampelt. Das war so sein Gebetsweg, sein Gebetspfad in den Wald zum täglichen Gebet dorthin. Und dann sagt eines Tages einer einmal zu seinem Freund ganz liebevoll: Du, pass auf deinem Gebetsweg wächst langsam das Gras. Und er hat ihn daran erinnert: Pass auf, dass dein Gebet nicht einschläft. Gewöhne dich an regelmäßiges Beten, aber bete nicht gewohnheitsmäßig. So hat es auch einer mal formuliert. Es tut unserem Gebet gut, wenn es seine Regelmäßigkeit hat, aber nicht gewohnheitsmäßig wird, sondern herzliches Gebet bleibt. Daniel Kapitel 6 geht es darum, dass Daniel dabei beobachtet wird, wie er betet. Es gibt ein Gesetz, das der König erlassen hat, dass nur zum König bzw. zum Staatsgott gebetet werden soll. Und als dann welche mitkriegen, Daniel betet zu seinem Gott, zeigen sie ihn an. Er soll in die Löwengrube geworfen werden. Und da merkt Daniel als betender Mensch: Wenn es an diesem Punkt kommt, dass ich meinen Gott leugnen muss, dass ich das Gebet aufhören soll, dann halte ich mich an Gott, egal was dann an Folgen auf mich zukommt. Da bleibe ich meinem Gott treu. Daniel wurde in die Löwengrube geworfen. Viele kennen ja die Geschichte. Man kann es nicht anders sagen, als Gott hat den Löwen das Maul zugehalten. Er kam heraus aus dieser tiefsten Bedrohung. Und ich möchte enden mit ein paar Worten, die Theo Lehmann, früher war er ja Pfarrer in Chemnitz, dazu geschrieben hat. Als Daniel, der Knecht Gottes, in die Löwengrube geworfen wurde, da war für ihn der Ofen aus, und zwar endgültig. Aber da, wo wir Menschen am Ende sind, ist Gott noch lange nicht am Ende. Das hat ja auch Daniel erlebt. Und als 500 Jahre später Jesus, der Sohn Gottes, in sein Grab gelegt wurde, da war für ihn auch der Ofen aus. Da erschien kein rettender Engel, sondern da kamen rohe Soldaten, die in seinen Körper stachen. Dann wurde der Tote ins Grab gelegt, in eine Felsenhöhle, Stein davor, und dann war Ruhe. Schluss mit Jesus, aus mit der Jesusbewegung. Die Gegner triumphieren, die Jünger resignieren. Und als sie am Ostermorgen zum Grab von Jesus kommen, ist das Grab leer. Und da steht ein Engel, der etwas Unfasslicheres sagt als das, was wir von Daniel gehört haben. Dieser Engel sagt: Er ist auferstanden. Der Gott, der Daniel aus der Löwengrube befreit hat, hat auch Jesus aus seinem Felsengrab befreit. Und er wird auch dich aus deinen Gräbern befreien. Beten lässt uns in Verbundenheit bleiben, im Bund bleiben mit Gott und führt uns immer wieder zum Vertrauen auf ihn hin. Amen.